Wir haben gerade gesungen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und andererseits haben wir die Geschichte gehört von Christine, wie die erste Schulwoche so läuft als Lehrerin und als Mutter einer Familie. Und wir sind mittendrin letzten Endes in diesem Thema Wimmeln und Wuseln und dann auch Ruhe. Dieses Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das hat ein Autor geschrieben, der heißt Spafford, der ist von Schottland. Und er hat das geschrieben in einer oder nach einer sehr dramatischen persönlichen Tragödie. Innerhalb von 2 Jahren hat er praktisch seinen kompletten Besitz verloren durch ein Feuer und kurz danach in einem Schiffsunglück 4 von seinen Töchtern. Und er hätte allen Grund gehabt, jetzt Gott anzuklagen und wütend zu sein, sich aufzuregen. Anstelle dessen hat er dieses unvergessliche Lied geschrieben, wenn Friede mit Gott, und dann ist es nicht nur so theoretisch, sondern meine Seele durchdringt. Frieden in unruhigen Zeiten. Damit sind wir mittendrin im Thema Stille im Sturm. Wir stellen manchmal fest, die Stille ist ja auch gar nicht immer so friedvoll. Wir alle kennen jetzt gerade auch in den letzten Monaten diese fast schon gespenstische Stille, die uns Corona auferzwungen hat. Ich erinnere mich an Gottesdienste, wo wir zu zweit und zu dritt hier waren. Das ist ganz komisch. Wir finden fast nicht Worte, es zu beschreiben. Und nun sind wir, und Niklas hat es uns ja beschrieben, in einer Phase als Gesellschaft in Deutschland, auch wir als Gemeinde ETG hier, in einer Phase des Neusammelns, des Neuzusammenkommens. Langsam wird es etwas normaler, etwas Normalität kommt und Leben kommt in die Schulen, kommt in die Buden, es wird wieder etwas normaler. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung hat gestern einen Freedom Day für Deutschland gefordert, einen Tag, an dem wir uns darüber freuen, dass wieder Dinge möglich sind. Zuerst auseinander, und wir haben alle Gottesdienste erlebt zu Hause an den Bildschirmen, in den Wohnzimmern und Schlafzimmern. Auch in Hauskreisen und vielen Gemeinden wird jetzt nachgedacht, ja, und wie geht jetzt dieses Sammeln, von dem Niklas vorher gesprochen hat? Wieseln, Wuseln und Ruhe? Und wie? Einsamkeit und Sammeln. Alleine und aber auch gemeinsam. Es sind ja wie so zwei Pole, die so gegeneinander zu stehen scheinen. Wimmeln, Wuseln, Aktivitäten, Events, Dinge, die wir tun und machen. Gipfeln, erklettern und erklimmen und erreichen, Ziele, Kreativität, vieles läuft. Das ist das eine. Und dann Stille, Ruhe, innehalten, nachdenken. Und in der Bibel kommen beide Facetten vor, beide Elemente. Und beides hat seinen Platz und beides ist wichtig. Und beides sollte auch in einer gewissen Balance zueinander stehen. Niklas hat ja die Themenreihe gerade vorgestellt und es geht mir wie ihm. Ich freue mich auf diesen Herbst. Ich bin echt gespannt, was wir in diesen Gottesdiensten erleben, was wir in den Kleingruppen erleben. Ich denke, Gott hat wirklich was Besonderes für uns. Und noch einmal der kleine Werbespot, wenn jemand eine Idee hat, eine Kleingruppe aufzumachen für den Monat Oktober und November, diese begrenzte Zeit, egal ob morgens, abends, mittags, wann immer und in welcher Form immer, um über dieses Thema weiter nachzudenken. Wir werden jeden Sonntag, so wie heute auch auf den Sitzplätzen, einen Zettel haben, wo einige Anregungen und Fragen sind, über die wir dann weiter nachdenken können. Ende vom Werbespot. Wir werden jetzt also dieses Volk Gottes verfolgen in diesem Herbst, wo solche Elemente sind von Wuseln und Durcheinander und Sammeln. Und heute, Heute Morgen sind wir ganz am Anfang. Erstes Kapitel in der Bibel, erstes Buch in der Bibel. Und dort wird zwei Kapitel lang uns beschrieben, wie Gott die Welt, das Weltall, Licht und Dunkel, Tag und Nacht, Erde und Wasser, wie Gott alles gemacht hat, mit Vögeln, Fischen, Tieren, wie Gott uns auch Menschen geschaffen hat. Wummeln und Wuseln, wirklich im wahrsten Sinne, wenn man sich so die ganzen Tiere so vorstellt, überall im Meer und auf dem Land. Und wenn ich nur an unsere Sonne denke, als kleines Beispiel, und von diesen Arten von Sonnen gibt es ja unzählige in unserem Weltall, dann sendet diese eine Sonne, die wir heute Morgen wieder so wunderschön sehen, jede Sekunde, also nicht jede Woche oder jeden Monat, sondern jede Sekunde Energie ins Weltall, die entspricht 1000 Billionen Tonnen Dynamit. Das ist eine wahnsinnige Energie, die unser Planet hier in das Weltall streut. Das ist richtig so ein Energieausbruch. Und von diesen Sonnen gibt es ja in unserem Universum sehr, sehr viele. Und die Kraft Gottes, die das geschaffen hat, die wird in unserem ersten Bericht in der Bibel, in dieser Schöpfung beschrieben. Er hat nicht nur Energie, er hat sie geschaffen. Und er hat nicht nur diese eine Sonne geschaffen, sondern dieses fast unendlich große Weltall. Das ist Aktion, das ist Kraft, das ist Dynamik, Wimmeln, Wuseln im wahrsten Sinne des Wortes mit den Millionen von Tieren. Und dann gibt es ja Millionen von diesen Kugeln in unserem Weltraum, die da alle durch die Bahn, ihre Bahnen ziehen, und sie sind nicht nur einfach auf geraden Bahnen, wenn wir so einen Ball werfen, sondern die sind auf Umlaufbahnen, die ziehen sich auf eigentümliche Art und Weise sogar an. Und dieser Planet, der übrigens genau funktioniert wie eine Atombombe, dieser Planet kann nur, oder nur deshalb können wir überhaupt leben, weil wir nicht ihm zu nahe kommen, sondern immer im Abstand von 150 Millionen Kilometer um ihn kreisen. Und dann dreht sich die Erde noch, wir haben Tag und Nacht, damit es nicht zu heiß und nicht zu kalt wird bei uns. Also als Physiker finde ich das faszinierend, wie dieses ganze Weltall funktioniert. Aber es geht mir heute gar nicht um die Beschreibung dieser Schöpfung, sondern es geht mir darum, dass es die Schöpfung nicht so ein kleiner Spaziergang war. So mal, ja, macht mal die Welt. Das ist eine unendlich für uns Menschen praktisch unvorstellbare Energie und Kraft und Kreativität, die da dahinter steht. Und nach all dem kommt wie das Gegenteil: Stille, Ruhe, innehalten. 2. Mose 2, Vers 2 und 3 heißt es: Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, also diese Sonnen und Monde und die ganze Welt und alles mit Menschen und Tieren und allem, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Gott ruht. War Gott müde und erschöpft nach so viel Schaffen und Energie? Warum ruht Gott hier? Ist er erschöpft von seiner Schöpfung? Die Theologen sind sich alle einig, das ist es ganz sicher nicht. Gott war weder erschöpft noch müde, aber warum ruht er dann? Und dann ist interessant, dass dieses Ruhen von Gott sich in der ganzen Bibel immer wieder wiederholt. Es ist wie so ein Thema, das immer wieder auftaucht. Im vierten Gebot, in 2. Mose 20, Vers 8 bis 11, 10 Grundregeln des Lebens, Und dieses Ruhen taucht als Top 10, und zwar als Nummer 4, wieder auf. Das vierte Gebot: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, dann wird aufgezählt, auch nicht du und deine Frau und deine Knechte und Mägde, und niemand soll an diesem Tag arbeiten. Und die Begründung von diesem Gebot: Gott hat ja geruht. Es taucht also wieder auf bei den 10, sagen wir, Grundregeln des Zusammenlebens. Später beim Einzug des Volkes Israel in Palästina, im verheißenen Land Kanaan, wird dieser Begriff wieder auftauchen, und das Volk versteht das als: Wir ziehen in die Ruhe ein. Nach Wüstenwanderung und vielen Erschwernissen, endlich können wir ins verheißene Land, das Land der Ruhe, einziehen. Und im Hebräerbrief im Neuen Testament wird das wieder aufgegriffen. 1,5 Kapitel lang, wenn ihr das Kapitel 3 und 4 lest in Hebräer, wird von dieser Ruhe Gottes gesprochen. Greift der Schreiber vom Hebräerbrief das auf? Wir kommen da gleich nachher nochmal drauf zurück. Also Gott, der Schöpfer, der Handelnde, der Machende, der Kreative auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Gott, der Ruhende, der ruht. Beides ist wichtig. Beides wird unzählige Male wiedererzählt in der Bibel und auf die verschiedenen Lebenssituationen vom Volk Israel angewandt. Auch in verschiedenen Lebensberichten, die uns in der Bibel erzählt werden, entdecken wir immer wieder diese Phasen von Aktion und Tun und Stille. Ich denke an Josef, Vizepräsident von Ägypten damals, sitzt jahrelang im Gefängnis. Elia, Superprophet Gottes im Alten Testament, lebt 3 Jahre lang ganz einsam am Bach Krit. Und Paulus, wahrscheinlich der begabteste Redner und Debattierer seiner Zeit damals, sitzt im römischen dreckigen, nassen, fürchterlichen Verlies. Und auch wir kennen das ja. Vielleicht schaut uns jetzt Thomas zu aus dem Krankenhaus. Eine Art Zwangspause. Kranken, auf einmal ist jemand krank. Aus der Aktion und dem Tun auf einmal stillgelegt. Manchmal genießen wir die Stille, und manchmal genießen wir sie aber überhaupt gar nicht. Als ich jetzt im August nach USA geflogen bin, ist mein Flugzeug wegen einem Sturm, so einem Tropensturm, 4 Stunden lang nicht gekommen. Ich musste warten auf dem Flughafen. Ich fand das nicht entspannend und ruhig, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Ich saß nur auf meinem Stuhl, aber es war nicht wirklich entspannend. Und dann einige Tage später, Stille und weite und endlose Wälder vom Norden USAs in den Rocky Mountains, das war erholsam. Stille erleben wir manchmal als nervig und manchmal aber auch als erholsam und stärkend. Und bei diesem ganzen Thema, das wir die nächsten Wochen jetzt verfolgen werden, ist mir auch wichtig, dass wir merken, jeder von uns hat so seine Lieblingsmelodie, die wir besonders gerne hören und vielleicht auch besonders gerne sagen. Manche sind begeistert, wenn endlich mal einer sagt, wir sollen zur Ruhe kommen. Endlich entschleunigen, nichts mehr tun, Stille. Es ist so eine Sehnsucht nach Ruhe. Vielleicht, weil es davon auch zu wenig in unserem Leben gibt. Und dann wieder andere, die leben auf, wenn endlich mal einer davon spricht, was zu tun und zu handeln und zu machen und in die Hand zu nehmen. Sesselfurzer gibt es genug. Wir müssen doch was tun, uns selber, den Nächsten und auch die Welt verändern. Und ihr spürt bei euch selber wahrscheinlich, welches so eher eure Lieblingsmelodie ist. Ich bitte euch jetzt in diesen nächsten Wochen, wo wir diesem Thema nachdenken, nicht nur die Lieblingsmelodie zu denken, sondern vielleicht ganz bewusst einmal die andere Seite anzuschauen. Vielleicht brauchst du Ansporn, denn Ruhe und Nichtstun hast du vielleicht schon lange genug gehabt. Oder vielleicht brauchst du Aufforderung zur Stille, weil das besonders kurz kam in der letzten Zeit. Ich hatte schon gesagt, Gott hat nicht geruht, weil er erschöpft war und müde war. Jetzt stelle ich die Frage nochmal, aber warum hat er dann geruht? Warum wird das so häufig auch wiederholt in der Bibel bis hinein ins Neue Testament? Das Ruhen Gottes, sind sich die meisten einig, ist eigentlich ein Zeichen, es ist abgeschlossen, es ist vollendet, es ist fertig. Es ist interessant, wenn wir die Stellen lesen im Neuen Testament, im Alten Testament, in diesem Schöpfungsbericht, dann ist von 5 Tagen die Rede, wo Gott Verschiedenes macht. Ich habe schon etwas beschrieben, Sterne, Sonne, Tiere, alles. Und dann heißt es immer, es ward Abend und morgen der nächste Tag. So viel wird nur beschrieben. Es ist passiert und dann kommt der nächste Tag. Und dann nach dem 5. Tag, als alles fertig war, bis auf die Menschen, da heißt es, und Gott sah das alles, und es war gut. Nun, die Lehrer unter uns, was ist gut? Das ist eine 2. Es gibt auch sehr gut. Gibt es auch im Text. Am 6. Tag, als Gott den Menschen gemacht hatte, heißt es wieder, und Gott sieht es an, und dann heißt es, es war sehr gut. 1,0. Und dann heißt es, und dann hat Gott geruht. Ich glaube, ihr versteht ein bisschen die Abfolge von dieser Schöpfung. Gott hat das gemacht, es war wirklich gut. Und dann kam der Mensch, es war sehr gut. Und dann war es fertig. Nichts mehr musste getan werden, es ist abgeschlossen. Gott hat gehandelt. Wenn also das Neue Testament oder bis ins Neue Testament hinein von dieser Ruhe Gottes die Rede ist, ist es eigentlich nicht wirklich Wellness und Selfness und Work-Life-Balance. Die Dinge haben alle ihre Berechtigung und sind alle nicht ganz dumm, aber es geht eigentlich im Kern nicht darum. Es geht in dem Wort, in dem 4. Gebot kommt das Wort Schlafen oder Ausruhen noch nicht mal vor. Es heißt nämlich dort in dem Text in 2. Mose 20, Vers 8 bis 11, das ist ja der Text, wo eben dieser Sabbattag angekündigt wird, wir hatten es vorher schon gelesen, da heißt es, das Verb heißt Gedenke des Sabbattags, dass du ihn, es kommt ein zweites Verb, heiligst. Ist von Ausschlafen die Rede, von Stille und Nichts? Tun die Rede? Ja, im nächsten Vers heißt es, dass wir nicht arbeiten sollen. Aber was heißt es, dass wir das gedenken sollen, dass wir den Sabbattag heiligen? Das Wort heiligen bedeutet in der Bibel immer so etwas Ähnliches wie herausnehmen. Anders als das andere. Das Gegenteil wäre profan, das was einfach ist wie alles andere. Heilig heißt herausgenommen, anders als das andere. Das heißt, Gott fordert uns auf, diesen Ruhetag wie so herauszulösen. Nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann geht es wieder weiter, ein Tag wie der andere, sondern es gibt einen Tag des Anders. Das scheint also der Clou zu sein. Und wenn wir dann noch lesen in 1. Mose 1, das ist der falsche Text hier, den ich da aufgeschrieben habe. Da ist es, genau. 2. Mose 31 in Vers 13, da heißt es, schärfe den Israeliten ein, dass sie den Sabbattag heiligen. Nun, warum? Denn, kommt die Begründung, er ist das Zeichen meines Bundes mit euch. Dieser Ruhetag als Zeichen des Bundes von Gott mit seinem Volk. Jeder soll daran, an diesem Sabbat, erkennen, dass ich der Herr bin, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Dieses Zeichen bleibt für alle Generationen bestehen. 2. Mose 31. Das scheint also der Clou zu sein. Nicht unbedingt Ruhe jetzt nur im Sinne von Ausschlafen, endlich mal auftanken, Batterien werden wieder geladen. Sicherlich diese Facette auch, wir kommen gleich noch dazu. Aber eigentlich geht es darum, Gott im Zentrum. Dieser Tag wie herausgelöst aus der Abfolge von Tagen für ihn, für Gott. Das andere erkennen, wenn meine Nachbarn merken, dass ich immer so kurz vor 10 wegfahre am Sonntag, dann dürfen die erkennen, dass ich im Gottesdienst gehe. Sehen Sie vielleicht schon am Fisch hinten im Auto? Das ist nichts Falsches, das dürfen die erkennen. Ich nehme diesen Sonntag heraus, weil er Gott gehört. Ich gehe nicht ins Büro, sondern ich gehe zum Gottesdienst. Und dabei war wichtig, für die Juden war das von vornherein klar, Gottesdienst, und Niklas hat uns ja da schon etwas hineingenommen, Gottesdienst ist nicht eine sehr persönliche, individuelle Sache. Für einen Juden ist sonnenklar, Gottesdienst heißt, wir versammeln uns vor Gott. Wir kommen zusammen, sei es vor der Stiftshütte, sei es im Tempel, heute in der Synagoge. Man kommt zusammen zu Gott. Auch wenn Livestream-Gottesdienste das vielleicht unterstützen oder zu unterstützen scheinen, aber eigentlich ist es nicht ganz im Sinne des Erfinders. Gott möchte Gemeinschaft mit ihm, in Gemeinschaft untereinander. Dieser Ruhetag, der Sonntag soll uns daran erinnern, wer die Nummer eins ist, was wirklich wichtig ist, wieso herausgenommen, was tatsächlich zählt, weil er hat alles gemacht. Am sechsten Tag am Ende war alles fertig. Es war nicht nur gut, es war sehr gut. Und dann hat Gott geruht. Nun, was heißt dieser Tag konkret für uns? Das Erste, ja, auch wenn es jetzt nicht der Fokus der biblischen Texte ist, aber es geht auch um ein körperliches oder ein geistiges Ausruhen. Und da kommen dann schon unsere Sonntagsruhe-Killer. Das ist ein Wort, das ich von Niklas ausgeliehen habe und das ich auf dem Zettel geschrieben habe. Diese Sonntagsruhe-Killer. Ich habe als Frage notiert, überlegt einmal, wer diese Killer für euch sind. Sonntagsruhe-Killer. Ich muss unbedingt diese E-Mail noch schreiben. Und auch die Überweisung für die Bank liegt schon ewig auf meinem Schreibtisch. Sonntag kann ich das doch machen. Und wenn ich dann noch den Thorsten hier im Gottesdienst sehe, dann kommt mir das schlechte Gewissen, dass ich die Steuererklärung noch nicht fertig habe. Und dann muss ich auf jeden Fall noch irgendwas machen. Tausend und mehr Dinge sind irgendwie am Sonntag zu erledigen. Da muss doch Gott schon irgendwie Verständnis haben, oder? Hauptsache, ich bin vielleicht noch im Gottesdienst, aber Computerarbeit ist vielleicht auch nicht wirklich Arbeit. Also vielleicht meint es noch nicht mal die Bibel hier. Ich kenne Landwirte, die sagen, auch beim besten Wetter in der Ernte ist Sonntag Sonntag. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt, wenn ich nicht ernte an diesem Tag. Und ich habe sehr große Hochachtung vor diesen Menschen. Ich denke an Prüfungszeiten in der Schule. Jetzt auch noch im Gottesdienst. Ich muss doch jetzt lernen. Jetzt kann ich nicht auch noch im Gottesdienst und Jugendgruppe schon gleich gar nicht. Debbie und ich haben uns sehr früh versucht anzugewöhnen, dass ein Sonntag ist. Und ich muss euch aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe keine einzige Prüfung schlecht geschrieben oder durchgefallen wegen dem Sonntag, den ich nicht eingesetzt hätte zum Lernen. Ich habe auch schlechte Noten gehabt, aber nicht wegen dem Sonntag, an dem ich nicht gelernt hätte. Gott möchte diesen Tag herausnehmen für sich. Es ist ja interessant, dass dieser Sieben-Tages-Rhythmus sich über Tausende von Jahren durchgesetzt hat. Man hätte sich ja einen Acht-Tages-Rhythmus oder Zehn-Tages-Rhythmus überlegen können, Aber das, was Gott in seinem Wort festgelegt hat, 6 Tage arbeiten, 7. Tag Ruhe, über tausende von Jahren hat sich das als Rhythmus für uns Menschen bestätigt. Und ich bin gar nicht überrascht, denn der Schöpfer weiß, was sein Geschöpf braucht. Und wenn wir so leben, wie er sich das vorstellt, dann passt das für uns Menschen am besten. Also dieses Ausruhen, dieses bewusst anders als das links und rechts, hat seine ganz große Berechtigung. Ruhetag heißt als zweites aber auch, ich habe Zeit für Gott. Und Erik hat vorher so schön gesagt, diese Bibelschulzeit ist für ihn eine Zeit, wo er mal ganz ohne Ablenkung, ohne vieles andere, sich wirklich auf ihn und sein Wort konzentrieren kann. Ich finde das super, Erik, dass du das machst. Und ich wünsche, dass wir das, wenn wir schon nicht 6 Monate lang in einer Bibelschule tun können, aber am Sonntag ist genau das der Punkt. Es heißt in der Bibel immer Tag des Herrn, nicht Schlaftag oder Ausruhtag. Tag von Gott, beiseite gestellt für ihn. Gottesdienst ist eine tolle Möglichkeit, diesen Blick auf Gott neu zu bekommen. Ein Spaziergang vielleicht im Gespräch mit Gott bei diesem tollen Wetter. Vielleicht ein gutes Buch, egal ob im Sessel oder draußen auf dem Liegestuhl. Zeit mit Gott verbringen. Das ist eigentlich der Clou von Sonntag. Und ich finde es interessant, mal ganz ehrlich, ich höre ständig Schimpfen von Studenten und Schülern über diese Online-Geschichten. Schon wieder Online-Vorlesungen, ist alles so schrecklich und schlimm. Schon wieder ein Zoom-Meeting, wann ist es endlich vorbei? Kommt es zum Livestream-Gottesdienst? Ganz anders. Super toll. Ehrlich? Mal ganz ehrlich? Ich denke, das Gemeinschaftserlebnis eines Gottesdienstes ist ein wichtiges Element. Und früher hat man unsere Gottesdienste Versammlung genannt. Das hat so einen arg verstaubten und altmodischen Klang irgendwie. Aber es trifft es eigentlich ganz gut. Wir versammeln uns um Gottes Wort. Und auch hier kommen sofort wieder diese Sonntagsruhe-Killer, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Satan scheint es sehr, sehr leicht zu fallen, 1001 und noch viel mehr Dinge uns in den Kopf zu bringen, warum der Gottesdienst heute nicht sein muss. Der Schnupfen muss vielleicht auskuriert werden. Ich habe zu wenig Schlaf bekommen diese Woche. Ich muss wirklich mal meinen Körper etwas ausruhen. Die Sache mit Maske und Abstand. Viele, viele andere Dinge. Wir finden immer gute Regeln oder gute Wege. Der Sportverein macht nun mal die Veranstaltung am Sonntag, kann ich ja nichts dafür. Herausgenommen für Gott. Und selbst wenn wir uns entschieden haben, in Gottesdienst zu kommen, irgendwie ist diese Ruhe ganz, ganz schnell vorbei. Ich weiß nicht, wie es den jungen Eltern geht. Bei uns haben die Kinder meistens dann in die Windel gemacht, wenn wir auf den Weg uns machen wollten zum Gottesdienst. Und wenn man 4 davon hat, dann ist meistens irgendwas genau an dieser Stelle dann schief oder kräht und schreit und die Kleider passen nicht oder sonst was. Außerdem sind meistens die Ampeln rot auf dem Weg zum Gottesdienst. Parkplätze gibt es ohnehin nicht so richtig viele. Wenn ich etwas spät komme, kriege ich keinen mehr. Und wenn dann auch noch der oder die Lieblingsschwester ist, die ich am liebsten vielleicht auf den Mond schießen würde, wenn ich da reinlaufe und dann pfeift auch noch das Mikrofon, dann ist es mit dieser Sonntagsruhe schon fast vorbei, bevor überhaupt der Gottesdienst so richtig begonnen hat. Das Gebot heißt ganz einfach, Sonntag heiligen, herausnehmen. Und eigentlich, wenn ihr mal ehrlich seid, eigentlich wir wissen ziemlich genau, was das bedeuten könnte. Sonntag bedeutet auch der Ruhetag, dass ich Gott vertraue, dass ich eben heute nicht arbeiten muss. Ich habe die Landwirte ja schon genannt mit ihrer Ernte, die Studenten und Schüler, die lernen könnten und wollen am Sonntag. Für mich als junger Mensch war die Geschichte von Eric Little absolut prägend. Es gibt ja auch den Film mit dem Titel Die Stunde des Siegers. Eric Little war Schotte, war ein sehr, sehr guter Läufer und er hat sich 1924 für die Olympischen Spiele in London, in Paris qualifiziert. Er war ein tiefgläubiger Mann, seine Spezialdisziplin war 100 Meter Lauf und nun hat das Olympische Komitee diesen Lauf auf den Sonntag gelegt. Und ich fand es so beeindruckend, wie Eric Little sagte, am Sonntag laufe ich nicht. Und manche von euch kennen ja die Geschichte. Er hat an diesen Olympischen Spielen 1924 in Paris Weltrekord gelaufen auf einer anderen Disziplin, nämlich der 400-Meter-Strecke, die überhaupt nicht seine Disziplin eigentlich war, die nicht an einem Sonntag stattgefunden hat. Und bei 100 Meter war er dann noch sogar Dritter. Hat mich tief beeindruckt. Ein Mensch, der sagt, Sonntag ist Sonntag, auch wenn Olympiade ist, auch wenn er war der Favorit, man hat praktisch damit gerechnet, dass er da Goldmedaille gewinnen würde. Und wisst ihr, was Eric Little an dem Tag gemacht hat? Er war in einer Gemeinde und hat gepredigt. Das finde ich sehr beeindruckend. Ein Tag herausgenommen, es muss nicht sein heute. Heute gehört Gott. Genauso wie ich natürlich dankbar bin, dass wir technische Möglichkeiten haben, diejenigen, die jetzt auch per Online mit dazugeschaltet sind, vielleicht Thomas im Krankenhaus, viele andere auch. Ich bin dankbar, dass wir das tun können, dass wir das so haben können. Aber ich denke, wir dürfen neu darüber nachdenken, was es heißt, Gottes Wort gemeinsam zu erleben. Und ein letzter Punkt, Vorgeschmack auf die ewige Freude und die ewige Ruhe. Ich habe vorher schon gesagt, dass der Hebräerbrief anderthalb Kapitel in Kauf nimmt, um über diese Ruhe zu sprechen. Hebräer Kapitel 3 und 4. Und ich lese euch nur ein paar Verse aus dem Kapitel 4 vor, wo der Schreiber hier diese Ruhe beschreibt. Das schreibt er, das wissen wir, weil die Schrift über den siebten Schöpfungstag sagte, am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit. Wir haben davon gesprochen. Schöpfung und dann Ruhe. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Und da nimmt der Hebräerbrief Bezug auf Psalm 95. Und in Psalm 95, steht auf euren Blättern drauf, könnt ihr dann zu Hause mal nachlesen, Psalm 95 wird beschrieben, wie der Einzug in das verheißene Land Kanaan, wie so ein Einzug in den Frieden gewesen wäre, Einzug in die Ruhe. Und das Volk hatte die Wahl, entweder sie möchten, sie vertrauen Gott, sie gehen diesen Schritt oder sie tun das nicht. Klammer, ihr erinnert euch an die 12 Botschafter, von denen 10 von den 12 sagten, vergesst, keine Chance, wir kommen da nicht rein. Sie haben das verpasst, sie haben nicht diesen Schritt getan und sind nicht in diese Ruhe eingegangen. Und nun schreibt der Hebräerbriefschreiber, schaut euch das an, so soll es nicht sein bei uns. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, Bezug auf die Israeliten beim Einzug in Kanaan, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und er sagt, geht ein in diese Ruhe. Das ist eure Hausaufgabe für die kommende Woche. Die Bibelverse stehen auf den Zetteln. Lest mal Hebräer 3 und 4 durch. Die Einladung, zur Ruhe Gottes zu kommen, nach Hause zu kommen, anzukommen. Ich habe vorher gesagt, die Ruhe Gottes nach dem sechsten Tag der Schöpfung heißt, es ist zu Ende, es ist fertig, es ist bereitet. Und genau das gilt für das, was auf uns wartet in der Ewigkeit. Es ist bereitet, es ist fertig. Wir dürfen hineingehen, wenn wir uns dafür entscheiden. Hebräer 3 und 4 fordern uns auf, in diese Ruhe Gottes zu kommen. Und auch wenn das vielleicht jetzt zeitlich noch weit weg ist, sagt Jesus, selbst schon auf dieser Welt Wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr Ruhe finden. Viele von euch kennen diesen Vers auswendig, Matthäus 11, Vers 28. Er beginnt, kommt her zu mir alle, die ihr, und ihr wisst schon, wie es weitergeht, mühselig und beladen seid. Und wie geht es dann weiter? Denn ich werde euch Ruhe geben. Mühselig und beladen seid, egal ob Gesundheit, ob Beziehungen schwierig, ob Zukunft unklar, ob Schuld beladen. Kommt zu mir, sagt Jesus, ich werde euch Ruhe geben. Und diese Ruhe wieder wie so ein Vorbild, ein erster Gedanke davon, was er für uns bereithält. Was wollte ich euch heute sagen? Wuseln, Wimmeln, Schöpfung und Ruhe. Nach der Schöpfung mit all der Kraft und Dynamik und Power von Gott ist es abgeschlossen. Gott ruht. Er sagt, es ist sehr gut. Das Volk Gottes wird über die Zeiten, die wir in der Bibel verfolgen können, immer wieder eingeladen für diese Ruhe. Sich zu vergegenwärtigen, Gott hat alles getan für uns. Wir können uns auf ihn verlassen. Wie so ein Stück Oase herausgenommen für ihn. Und das Gleiche auch für uns heute. Wie eine Vorankündigung ist so ein Sonntag wie heute. Einzugehen, Hebräer 3 und 4, in diese Ruhe Gottes. Ich wünsche uns, dass wir heute diese Ruhe erleben können und dass wir uns für die Ruhe des Ankommen bei Gott entscheiden. Wir beten noch. Jesus, du bietest uns das an. Als Mühselige, als Beladene, als Menschen mit Schwierigkeiten und Problemen, du bietest uns an, zu dir zu kommen und Ruhe zu finden für unsere Seele. Wir wünschen uns, dass der Friede Gottes unsere Seele durchdringt, wie wir vorher gesungen haben. Wir wünschen uns die Stille und den Blick auf dich. Und wir freuen uns auf diese ewige Ruhe bei dir, zu der du uns einlädst. Jesus, hilf uns gerade heute an diesem Sonntag, jetzt nicht einfach hier rauszugehen und wieder in die alte Hektik und das Wimmeln und Wuseln überzugehen, sondern bewusst dich zu sehen und dich zu suchen. Danke, dass wir dir vertrauen können und dass wir von deiner Ruhe und Kraft und Stärke leben können. Hab du Dank dafür. Amen.